Hallo zusammen, ich bin's, die Josie.
Und ich bin Anna.
Und wir wollen heute mit euch über Frauen im Sport reden. Und kleiner Disclaimer, bei Frauen meinen wir alle, die sich als Frauen identifizieren.
Genau, wir dachten uns, jetzt wo gerade die EM war und Olympia ansteht, hören wir so viel über Sport, aber wir hören irgendwie selten die weiblichen Geschichten des Sports. Deswegen geht es in der heutigen Sendung zum einen darüber, wie Frauensport eigentlich in den Medien erzählt wird, wie es um die Bezahlung steht und auch ein bisschen ums Thema Body Image.
Genau, und aus dem Grund haben wir Erfahrungen eingefangen und ExpertInnen befragt, unter anderem die Selina, die Natalie des Golden Ride Magazins, den Matthias Haufer des Elfenmagazins und Professor Dr. Reinders der Uni Würzburg.
So, Josi, zum Einstieg würde mich jetzt eigentlich mal interessieren, verfolgst du Frauensport? Und wenn ja, wie kamst du dazu, Frauensport zu verfolgen?
Ja, ich verfolge Frauensport, aber noch gar nicht so lange. Und bei mir war es so, dass ich immer total begeistert war von Actionsport, also so Skaten, Surfen, Snowboarden, Freeriden. Und da habe ich immer auf MTV mal was angeschaut oder mir YouTube-Videos mit meinem Bruder angeschaut und habe aber gemerkt, ich schaue mir da eigentlich immer nur Männer an und war dann aktiv auf der Suche nach weiblichen Athletinnen und bin dann doch auf Instagram immer mal wieder auf welche gestoßen und verfolge das halt über den Weg. Und wie sieht's bei dir aus, Anna?
Ja, also ähnlich, wenn es darum geht, wie ich es heute verfolge, wie ich dazu kam, war so ein bisschen, um es kurz zu halten, ein witziger Einstieg, als ich hier im Würzburger Filmfestival habe ich den Film Das Wunder von Taipeh gesehen, wo es im Endeffekt um Frauenfußball ging, vor allem um Frauenfußball vor 40 Jahren. Und ich habe davor, ich habe nie Sport verfolgt. Und dann bin ich da auf einmal voll in die Blase reingerutscht und seitdem irgendwie in der Thematik drin und habe das jetzt auch über die letzten 2 Jahre noch weiterverfolgt. Primär erst so aus dieser amerikanischen Perspektive, weil es da einen großen Fight für Equal Pay gibt. Da können wir nachher bestimmt auch noch ein bisschen drüber reden. Und eben mittlerweile auch auf dem deutschen Markt. Und verfolgt das aber eben auch, ähnlich wie du gerade meintest, viel über die sozialen Medien und so. Und wir haben an der Stelle auch unsere Community gefragt, ob die irgendwelchen weiblichen Leistungssportlerinnen oder weiblichen Mannschaften folgen. Und dabei haben 67% geantwortet, dass sie dies nicht tun. Also nur 33% folgen Sportlerinnen und da dann natürlich auch auf den sozialen Kanälen. Hast du eigentlich, also wo informierst du dich, wenn du dich nicht über die sozialen Medien darüber informierst?
Ich habe ehrlich gesagt mich am Anfang auf die Suche begeben nach Magazin, so dieses Print-Ding. Und habe aber echt wenige gefunden mit Frauen im Zentrum und habe dann ein paar englischsprachige gefunden und vor nicht allzu langer Zeit dann auch endlich ein deutsches Magazin, und zwar das Golden Ride Magazin.
Ja, die hast du praktisch gefunden und dachtest dir direkt, die sind gute Expertin für unseren Podcast heute hier.
Das war mein Plan und ich habe sie angeschrieben und sie haben sich bereit dazu erklärt, mit uns über das ganze Thema Frauen und vor allem Actionsport zu sprechen.
Wir wollten damals sowas lesen und das gab es einfach nicht. Und dann haben wir so ein bisschen rumgesponnen, hey, was fänden wir irgendwie cool? Wie würden wir uns so ein Magazin vorstellen? Was sind die Themen, die uns interessieren? Und haben aber noch gar nicht irgendwie dabei dran gedacht, das wirklich zu machen. Ich meine, wir waren Anfang 20, gerade irgendwie mit dem Studium angefangen. Und eine Freundin von uns, die in Barcelona lebt, hat damals tatsächlich für das Hebe damals geschrieben und hat dann irgendwie gesagt, dann macht ihr das doch in Deutschland oder wir zusammen machen das in Deutschland. Und ich so, ja. Genau, klar, wir sind Anfang 20, wir bringen jetzt ein Printmagazin raus, aber ja, wir haben ein bisschen weiter gesponnen und haben es dann durchgezogen.
Fand ich super spannend und tatsächlich haben wir noch ein zweites Magazin im Petto und zwar jetzt aus der Fußball-Ecke das Elfenmagazin, das auch tatsächlich in Würzburg seinen Sitz hat. Und da hat Matthias Haufer uns auch gesagt, wie es dazu kam, dieses Magazin zu gründen.
Ein solches Magazin auf den Markt zu bringen, hat verschiedene Beweggründe. Zum einen fungiert Flyer Alarm als Namenssponsor der Flyer Alarm Frauen-Bundesliga und das Elfenmagazin ist im weitesten Sinne eine Begleitung dieses Sponsoring-Engagements. Aber das ist natürlich nicht alles, sondern wir haben generell festgestellt, dass der Frauenfußball und der Frauensport im Allgemeinen in den Mainstream-Medien aus unserer Sicht massiv unterrepräsentiert ist. Und wenn er vorkommt, dann oft auf eine, ich sag mal, etwas lieblose Art und Weise. Und da wollten wir auf jeden Fall einen Gegenpol zu setzen.
Also ich fand das jetzt gerade super spannend, von den beiden Magazinen zu hören, weil die sich ja irgendwie jetzt diesen, ich nenne es mal Nischenmarkt und mache aber Gänsefüßchen in die Luft, vorgenommen haben. Aber ich habe zeitgleich auch das Gefühl, dass wir in den Mainstream-Medien super selten nur Geschichten über Leistungssportlerinnen hören oder über Mannschaften, die halt einfach Profisport betreiben. Ich bin gespannt, jetzt bestimmt, wenn die Olympischen Spiele kommen, wird wieder mehr drüber gesprochen. Aber Josi, wir hatten auch ein paar Zahlen gefunden, ne?
Genau, wir haben nämlich in einer Studie oder in einem Paper gelesen, dass es wirklich so ist, dass die Sportmedien nur 15% Berichterstattung mit Frauen haben und sonst nicht. Und mir ist dann auch eingefallen, ich war einmal richtig krass überrascht, als in der Tagesschau ein Beitrag zur Bundesliga der Frauen kam und mir dachte, hey krass, das habe ich jetzt lange nicht erlebt, dass das da einfach kommt und dass es eher die Ausnahme ist als die Regel, wie es ja eigentlich sein sollte.
Absolut, mich hat das auch fasziniert, als ich eben angefangen habe, die Bundesliga, die Frauenbundesliga oder die Flyer-Alarm-Frauenbundesliga, wie es ja richtig heißt, um den Sponsor einfach auch hier mit drin zu haben, die verfolgt man halt über den 7. Kanal irgendwo, den niemand kennt, oder man geht auf die YouTube-Seite der einzelnen Vereine und dort wird das Spiel dann irgendwie übertragen. Da haben unsere Expertinnen teilweise eben auch drüber gesprochen, dass es natürlich nicht so attraktiv ist, die Art und Weise, wie es dann in den Medien erzählt wird, beziehungsweise die Qualität, die das Produkt hat. Also unser Experte von den Elfen meinte zum Beispiel eben, dass wenn man nur eine oder zwei Kameraeinstellungen hat, es natürlich auch nicht gleich viel Spaß macht zuzugucken, wie wenn beim Männerfußball da 20 Kameras draufgehalten werden. Und das ist halt so weit weg von allem, was wir aus dem Männersport kennen. Ich weiß, dass du und ich, wir haben uns ja davor schon mal drüber unterhalten, irgendwie das Gefühl haben, dass man da durchaus mehr Potenzial sehen würde und irgendwie auch eine größere Zielgruppe sehen würde, aber wir haben dazu auch unsere ExpertInnen jeweils befragt und mal reingehört, was die dazu sagen. Dazu hören wir jetzt gleich noch die Stimme von Professor Dr. Heinz Reinders von der Uni Würzburg, der sich unter anderem auch mit Frauen im Fußball beschäftigt.
Und ihr könnt auch noch Selina hören, die ich von meiner Arbeit bei Planet Sports kenne und die in München einige Skate-Contests für Frauen mitorganisiert hat.
Das ist, glaube ich, eher eine Frage der Wertschätzung. Und auch da kann man wieder sagen, es gibt einerseits eben dieses Marktinteresse, aber auf der anderen Seite ist es schon auch so, dass man da einfach noch deutlich mehr machen kann, indem man das Potenzial ausschöpft. Was jetzt die genderspezifische Perspektive anbetrifft, die ist, glaube ich, insgesamt unabhängig vom Leistungssport jetzt eine wichtige Schiene, dass wir Vorbilder haben, die für die Mädchen auch beispielsweise als Vorbilder interessant sind, greifbar sind, authentisch sind. Aus unserer Jugendforschung, also ich bin ja eigentlich von Hause aus Jugendforscher, wissen wir, dass diese Authentizität von Idolen oder Vorbildern bei Mädchen viel, viel wichtiger ist als bei Jungs. Ja, das hat was mit diesem Konzept von sozialen Beziehungen zu tun, dass Mädchen sehr viel stärker als Face-to-Face statt als Side-by-Side haben. Und diese Authentizität ist eigentlich das, wo man sagen kann, es ist eine große Stärke im Frauenleistungssport, weil die Barrieren, mit solchen Sportlerinnen direkt in Kontakt zu kommen, so groß sind. Das ist ein enormes Potenzial, das so in dieser Form im Leistungssport, egal in welcher Sportart, noch nicht ausgeschöpft wurde, gerade für Mädchen.
Diese Repräsentation einfach auch in der Berichterstattung, da kommen halt eben die Frauen zu kurz oder es wird weniger berichtet und das ist halt dann auch wieder so dieser Kreislauf irgendwie, es wird weniger darüber berichtet, weniger Leute sehen das und wollen oder denken, sie können das auch tun, machen den Sport. Dementsprechend weniger interessant wird es für Sponsoren, weil am Ende geht es denn auch nur um mediale Reichweite und nicht so sehr um den Sportler oder den Sport an sich, sondern sie wollen halt auch nur Werbung machen. Und ich denke, so schaukelt sich das immer wieder weiter auf und die Leute sehen aber auch einfach nicht, was das für ein Potenzial eben auch ist, diese ganzen Frauen zu erreichen.
Ich finde ja auch Potenzial nicht nur im Sinne von, dass es ein Publikum geben würde, die das sich anschauen, sondern auch einfach, dass es unglaublich wichtig ist, dass man Frauen im Sport sieht, mit Bezug auf, dass es Vorbilder gibt und dass es auch dieses ganze Thema Body Positivity größer geschrieben wird.
Absolut. Also ich finde, abgesehen davon, dass es ja einfach von dem, was ich bisher so gehört habe, einfach starke Frauen sind, die irgendwie intrinsisch motiviert sich irgendwo in ihrem Bereich hochgekämpft haben, ist genau das, was du gerade ansprichst, glaube ich, häufig ein Punkt, weshalb Frauen sich gar nicht erst in den Leistungssport trauen. Also wenn wir über Body Positivity und so sprechen, gibt es, glaube ich, schon so eine leichte Aversion zum Beispiel gegen sehr muskulöse Frauen oder so. Und da wäre es einfach wichtig, mehr solche Frauen zu sehen. Um einfach, desto mehr wir es sehen, desto normaler wird's und desto mehr trauen sich dann bestimmt auch in die Fußstapfen von denen zu treten.
Ja, und dass man damit auch was Positives verbindet, weil ich weiß noch, dass ich damals, als ich mir überlegt habe, oh, ich finde Schwimmen schon cool, echt diesen Gedanken hatte, boah, aber nicht, dass ich dann mega das Kreuz bekomme und das ist ja dann nicht so feminin, wie es sein sollte, oder auch beim Skaten, dass ich mir dachte, und was auch Selina mal angesprochen hat in unserem Interview, dass Frauen, die sich verletzen, die sich im Dreck wälzen oder in den Dreck fallen, dass das irgendwie was ist, was die Gesellschaft gar nicht so auf dem Schirm hat. Und dass das auch ganz viele Frauen und Mädchen abschreckt davon, irgendwie diesen Sport auszuüben. Und dass es gerade eben deswegen diese Vorbilder geben muss, die zeigen so, hey, das ist voll fein und gehört auch dazu, dass man hinfällt. Ist auch wichtig, dass man Muskeln hat, um so krass Sport machen zu können. Und weil das bei Männern ja eigentlich komplett normal ist, dass sie das so machen.
Ja, ich finde auch bei diesem ganzen, also was du gerade meintest beim Skaten, ist ja auch irgendwie so ein spannender Punkt, wenn wir über Visibility sprechen, darüber, dass es wie so Geschlechterrollen in gewissen Sportarten gibt und man dann als Frau in einem männerdominierten Sport irgendwie versucht, sich gewissen Bildern anzugleichen oder bewusst davon wegzugehen. Und dazu haben wir auch noch mal Selinas Stimme, die von ihren Erfahrungen aus dem Skatepark berichtet.
Genau, beziehungsweise sie erzählt auch davon, was ihre Freundinnen so erlebt haben im Sinne von Klamotten, Styling im Skatepark und wie man eher reinpassen würde.
Beim Skaten habe ich eigentlich auch tendenziell eher positive Erfahrungen gemacht, gerade wenn man an neue Parks kommt. Finden das irgendwie die Leute, die dort skaten, schon meistens eher interessant, wenn man da als Frau ankommt. Und ich habe aber auch im Umkreis von krass anderen Geschichten gehört, halt Frauen, die angefeindet werden, weil sie skaten. Oder nicht mal, weil sie skaten, sondern weil sie sich auf eine gewisse Art und Weise kleiden beim Skaten und dafür ja irgendwelche Sprüche bekommen oder angefeindet werden. Also es gibt auf jeden Fall auch diese Seite. Und gerade wenn man da auch online unterwegs ist, auf Instagram, ja, da sind die Trolls natürlich noch viel lauter und mehr. Und da gibt es schon mehr auch negative Kommentare und ja, viel Hate gegen Frauen, die skaten, weil oft heißt es, ja, die und die Skaterin wird jetzt nur gefeatured, weil sie gut aussieht. Oder ja, ich will mir das nicht anschauen, die sieht nicht gut genug aus. Also ich glaube, das ist jetzt kein Hate im Internet, der sich nur auf Skaten oder Snowboarden bezieht. Ich glaube, das haben auch Frauen in anderen Sportarten ja, mitzumachen. Also entweder du bist zu feminin und es schließt sich für viele Leute aus in ihrem Kopf, dass du feminin sein kannst und irgendwie eine harte Sportart ausführst, oder ist es andersrum? Ja, es ist irgendwie, begleitet einen doch immer, auch wenn man nicht persönlich davon betroffen ist.
Man hat ja bestimmt schon gemerkt, dass ich beim Thema Actionsport sehr begeistert bin und das Skaten echt cool finde und auch das Surfen. Und Natalie vom Golden Ride Magazin hat auch dann in dem Zusammenhang was echt Cooles gesagt. Und in der letzten Ausgabe war das auch mit drin, die Bewegung Curvy Surfer Girl. Weil es einfach so ist, dass man doch noch sehr dieses Bild von der super dünnen, durchtrainierten Size 36 Surferin im Kopf hat, aber dass das einfach nicht sein sollte und jede Frau surfen gehen kann, die möchte. Und genau, dass da diese Vorbilder und diese vermehrte Repräsentation von Frauen in jeglicher Körperform, Größe wichtig ist, unglaublich wichtig ist und aber auch im Kommen ist.
Genau, ja, also du hast es ja auch schon, es gibt ja leider noch massive Unterschiede zwischen Männern und Frauen im Sport. Also allein bei der Darstellung, wenn wir jetzt zum Beispiel, bei uns ist ja Surfen, wie gesagt, ein großes Thema. Das ist irgendwie gefühlt, sieht man sowas sehr, sehr selten irgendwie in den Medien, dass mal Surferinnen gezeigt werden, die nicht in Größe 36 reinpassen oder sowas, sondern bei den Sportarten wird irgendwie erwartet, dass die Frauen gut im Sport sind und noch und gut aussehen und sich dementsprechend geben.
Ich finde noch einen weiteren Aspekt irgendwie wichtig, wenn wir uns darüber unterhalten, dass man mehr Frauen im Sport sehen sollte. Und zwar ist das irgendwie dieser Community-Aspekt. Also wir haben da beide irgendwie was Spannendes festgestellt, dass wir neulich am Main waren und uns darüber unterhalten haben, dass wir uns tendenziell auch beide mal auf ein Skateboard stellen und sofort praktisch dazu übergegangen sind zu sagen, oh ja, dann müssen wir auf jeden Fall mal zusammen skaten gehen oder so, um halt irgendwie so den Buddy dabei zu haben, die andere Frau, die sich mit in diese Welt reintraut. Und also der Zusammenhaltsaspekt beginnt, glaube ich, da, aber darf sich vor allem auch in so gesellschaftlichen Strukturen wie Vereinen oder so dann ausdrücken. Und in unserer Recherche ist uns auch aufgefallen, dass Frauen viel seltener in Vereinen sind und dass es viel weniger Vereine für Frauensportarten gibt.
Und dazu hatte Herr Professor Reinders nämlich auch noch einen kleinen Gedanken.
Seit 2009 hatten wir einen regelrechten Boom der Mädchen- und Frauenmannschaften, der schon vor der WM im eigenen Land angefangen hat, der dann im Grunde bis 3-4 Jahre danach angehalten hat und jetzt regelrecht wegstirbt. Wir haben ja fast 50% aller Mädchen- und Frauenteams seit 2009 wieder verloren. Das heißt, da wären Ansatzpunkte gewesen. Und wenn ich so viele Mitglieder hätte in einem anderen Fachverband, selbst Basketball, Volleyball, das wäre natürlich eine erhebliche Marktmacht. Und wenn das nicht genutzt wird, dann sagt es viel darüber aus, was in Deutschland gewollt und was nicht. Denn auf der medialen Seite, nochmal in der Wahrnehmung und in der Nutzung von TV-Formaten und Angeboten, ist es ja so, dass ich da durchaus eine Marktmenge habe, mit der ich arbeiten kann. Und dementsprechend hinkt der DFB einfach aufgrund der Priorisierung deutlich hinter dem Potenzial hinterher, sehr, sehr deutlich. Nochmal, wenn ich 2,5 Millionen Zuhörerinnen und Zuhörer meiner Vorlesung hätte, dann würde ich definitiv Werbung zwischenschalten, weil ich genau weiß, es gibt Verlage, die würden mir dafür würde ich Tausenderbeträge zahlen, wenn ich im Grunde sage, hier und hier ist übrigens das Buch, kauft es mal.
Zum Thema Geld fällt mir auch sofort ein, was mir auch Selina nochmal erzählt hat. Das Thema, dass einfach auch im Skaten, bei Skate-Contests in Deutschland, Frauen viel weniger an Preisgeld gewinnen als Männer. Und die Männer zum Beispiel mit ihrem Preisgeld easy für den Monat sich finanzieren können und die Frauen einen 50-Euro-Gutschein für irgendeinen Skateladen bekommen, obwohl sie ja den gleichen Aufwand hatten mit Anreise, mit Material, mit Vorbereitung und genau den gleichen Kurs auch fahren. Das heißt, eigentlich genau das Gleiche, nicht nur eigentlich, sondern weil sie das Gleiche leisten müssen und trotzdem echt weniger Geld bekommen.
Also das Thema Geld hat irgendwie, das fehlt an ganz vielen Ecken. Also wir haben jetzt gerade schon einmal kurz ein bisschen was zu Vereinen gehört und wie einfach Frauenvereine auch gar nicht ausreichend gefördert werden und die Gelder da schon nicht zur Verfügung zu stehen scheinen, über die Bedingungen hinweg. Aber dann eben auch das, was du gerade angesprochen hast, zieht sich ja auch über mehrere Sportarten hinweg, die Bezahlung dieser Spitzensportlerinnen. Da hat auch Matthias vom Elfenmagazin finde ich noch einen spannenden Punkt angesprochen.
Wenn wir von Gehältern sprechen, dann ist es ja ein relativ bekanntes Phänomen, dass ein Drittligaspieler bei den Männern häufig mehr verdient als eine Erstligaspielerin, teilweise sogar eine Nationalspielerin bei den Frauen. Dass viele Spielerinnen eben, obwohl sie eigentlich unter Profibedingungen arbeiten und trainieren, davon nach wie vor nicht leben können, sondern eben sich nach wie vor Zweitjobs suchen müssen, um da überhaupt über die Runden zu kommen.
Und an der Stelle haben wir auch die Community gefragt, was sie denn glauben, was Frauen in der ersten Bundesliga verdienen. Und da kamen ganz unterschiedliche Antworten bei raus. Und da hatten wir so von 3.000 Euro netto im Monat bis 450.000 Euro im Jahr. Alles Mögliche dabei, aber in der Realität sieht es eben so aus, dass sehr viele von diesen SpielerInnen nebenbei Jobs haben müssen. Und das sind ja schon mal Bedingungen, die müssen dennoch trainieren wie die Männer. Ich finde, sie hätten es eigentlich auch verdient, das als ihren Hauptberuf ausüben zu können.
Ich finde das Verrückte, es haben auch in der Community auch fast alle gewusst, dass die Frauen weniger verdienen in der ersten Bundesliga als die Männer. Also es ist was irgendwie dann doch allen bewusst ist, aber was trotzdem sich noch nicht geändert hat Und ein Thema, das jetzt auch immer mehr Aufmerksamkeit bekommt. Beim Thema Geld fällt mir irgendwie auch ein, dass Selina erzählt hat, dass Frauen bei einem Skate-Contest hier in Deutschland weniger Geld gewinnen als Männer. Also Frauen mit dem ersten Preis kriegen Gutschein für einen Skateladen und können sich 2 T-Shirts kaufen. Und Männer kriegen so viel Geld, dass sie sich eigentlich den Monat finanzieren können, obwohl die Anreise, das Material, der Aufwand und auch der Park, den die da geskatet sind, genau das gleiche war. Also Frauen für den gleichen Aufwand und die gleichen Dinge kriegen weniger Geld. Und was ich dann auch noch so krass fand, um zurück zum Fußball zu kommen, die Frauenmannschaft gewinnt, ich glaube es war 1989, die WM und kriegt halt Geschirr als Belohnung, als Gewinn. Und die Männer kriegen eine Geldprämie damals. Und ja.
Also es ist irgendwie was sich so ein bisschen durchzieht, ne? Also etwas, was man versucht besser zu machen, was gerade auch sehr viel mediale Aufmerksamkeit bekommt. Ich kenne das so ein bisschen aus der amerikanischen Debatte, weil da die US-Frauennationalmannschaft tatsächlich ihre Föderation verklagt hat, also für den Anspruch um gleiche Bezahlung wie die Männermannschaft. Und in Amerika kann man ja auch tatsächlich sagen, die Frauen haben jetzt die letzten 2 Weltmeisterschaften gewonnen und von den Männern kriegt man ungefähr gar nichts mit. Also wenn irgendjemand die Fahne des Landes hochhält, dann ja eher die Frauen. Das Thema, das da losgetreten wurde, wurde mittlerweile in anderen Ländern ein bisschen weitergetragen. In Brasilien zum Beispiel werden die Nationalspielerinnen mittlerweile ähnlich bezahlt wie die Männer, wenn es um Prämien und Preisgelder geht, aber jetzt natürlich nur auf nationaler Ebene.
Oh, und da fällt mir noch ein, und beim Tennis ist es ja auch langsam aber sicher so, dass die Frauen genau gleich viel verdienen und auch unter den gleichen Bedingungen und mit dem gleichen Ansehen spielen können. Und das mit den Bedingungen, da hast du auch eine krasse Geschichte erzählt, dass die Frauenmannschaft, irgendeine Frauenmannschaft in England, jetzt das erste Mal auf dem normalen, im normalen Stadion spielen durfte und nicht wie sonst auf dem Feld nebenan. Was war da nochmal genau?
Ja, also wenn du jetzt ein normales Stadion sagst, ist es meistens so, dass die Frauenmannschaften halt nicht in den Stadien der Männer aus dem gleichen Verein spielen, sondern dass die ihre eigenen Plätze oder so haben. Und das Beispiel, was du jetzt gerade angesprochen hast, was ich mal erwähnt hatte, war, als die Manchester United Frauen gegen West Ham United diesen Sommer das erste Mal im Old Trafford spielen durften. Das ist das Stadion, in dem eben sonst die Manchester United Männer ihre Spiele austragen und die Frauen halt sonst, also es hat ein bisschen mediale Aufmerksamkeit gegeben, es war natürlich leider ein Spiel ohne Zuschauer und es ist bestimmt ein erster guter Schritt, aber im gleichen Atemzug ist über die Medien halt auch bekannt geworden, dass die Frauen sonst einen Trainingsplatz haben, der, also sorry für die Wortwahl, aber halt unter aller Sau ist, dass sie 10 Minuten zur Toilette laufen müssen, dass es keine Umkleidekabinen gibt, dass natürlich der Zustand des Bodens auch überhaupt nicht vergleichbar ist und viele Verletzungen sich ergeben haben. Also lauter solche Sachen und das ist ja eigentlich nur stellvertretend für so viele Sportarten und für so viele Bedingungen. Also wenn wir über Geld sprechen, sprechen wir natürlich irgendwie über die Gehälter und über die Preisgelder, die du ja gerade auch erwähnt hast, aber es beginnt auch früher, wie wir jetzt auch vorhin schon von Herrn Reinders gehört haben, einfach das Vereinen Geld für Ausrüstung gegeben wird, dass generell in die Leistungsförderung auch von jungen Sportlerinnen investiert wird, ist so weit weg von der Selbstverständlichkeit, dass man da auf jeden Fall noch gut was tun kann. Und natürlich beginnt es dabei, dass es mehr mediale Aufmerksamkeit auch gibt und so. Also es ist wie so ein Teufelskreis.
Ja, und der Teufelskreis muss unterbrochen werden. Einfach, was Selina auch vorhin schon gesagt hat, aber dieses, Frauen müssen mehr repräsentiert werden, müssen auch ein bisschen mehr, alles muss ein bisschen attraktiver gemacht werden. Also es wäre schon mal wichtig, dass man den gleichen Preis gewinnen kann, einfach damit auch mehr Frauen sich denken, hey ja, ich möchte das versuchen und möchte dann auch was gewinnen und ich möchte auch im Fernsehen sein können, weil ich glaube dann, also und man möchte natürlich auch mehr Frauen im Fernsehen sehen und dass es einfach attraktiver wird und dann denken sich auch mehr Medien, ja, dann machen wir doch noch mehr Frauen, das wollen ja viele, dass mehr Frauen im Fernsehen sind und dann gibt's mehr Sponsoren und dann ist wieder mehr Geld für die Jugendförderung da und, also das war jetzt gerade ein bisschen länger zusammengefasst, der Kreislauf, der echt unterbrochen werden muss. Oder anders gemacht werden muss.
Genau, und das ist ja genau das, was uns eigentlich angetrieben hat, heute diesen Podcast aufzunehmen.
Genau.
Dass wir das Gefühl haben, da gibt es eine Ungerechtigkeit und wir wollen zumindest einmal drauf gucken. Und in dem Zusammenhang haben wir auch noch einmal so ganz provokant ein paar unserer Expertinnen gefragt, was sie denn jetzt sagen würden, wenn man zum Beispiel sagt, naja, Frauensport guckt man nicht zu, weil Männer einfach sportlicher sind.
Und da, finde ich, sind echt interessante Äußerungen rausgekommen.
Zunächst würde ich mit der Rückfrage beginnen, ob diejenige oder derjenige überhaupt schon mal ein Frauenfußballspiel gesehen hat. Weiterhin würde ich empfehlen, von ja, wirklich simplen Vergleichen wegzukommen, die einfach den anatomischen und biologischen Unterschieden zwischen Frauen und Männern nicht gerecht werden. Denn wenn man das Ganze ein bisschen differenzierter betrachtet und diese einfach gegebenen Unterschiede mal außen vor lässt, dann lässt sich im Frauenfußball sehr viel Positives finden und sehr viel Attraktives finden. Zum einen, was taktische Aspekte angeht. Denn zum einen im Frauenfußball fallen deutlich mehr Tore als bei den Männern. Und im Frauenfußball ist es noch viel mehr Eigeninitiative zu ergreifen, selber den Ball zu haben, selber zu dominieren. Da gibt es auch sehr viele Trainer aus dem Männerbereich, die das 1:1 so bestätigen. Und weiterhin ist es auch so, dass der Frauenfußball technisch sehr sauber ist, dass der eine hohe Qualität, was Technik und Taktik anbelangt, aufweist. Deswegen, diese Stereotypen, ja, sie existieren, aber ich glaube, wenn man sich mal etwas detaillierter und differenzierter mit der Materie befasst, dann merkt man schnell, dass die eigentlich so keinen Bestand und keine Substanz haben und dass der Frauenfußball auf andere Art und Weise attraktiv ist, aber dass er auf jeden Fall eine ganz eigene Qualität und Attraktivität aufweist.
Die Begründung, dass Frauen da weniger sportlich seien, ja, objektiv gesehen im Bereich der Schnellkraft, der Maximalkraft, der Athletik, stimmt es nun mal einfach. Es ist schneller. Wenn es aber als Argument angeführt wird, wird es natürlich nicht als Sachargument angeführt. Und da es nicht als Sachargument angeführt wird, ist es eines, wo jedes Diskutieren müßig wird und dann kann man sich einfach gegenseitig auch in Ruhe lassen. Wenn so jemand das sagt, dann würde ich sagen, ja, das stimmt. Aber wenn du dir beispielsweise mal ein Fußballspiel anschaust, der Mädchen im Vergleich zu den Jungs, das taktische Vermögen, das koordinative Vermögen ist bei den Mädchen deutlich stärker ausgeprägt als bei den Jungs. Das heißt, vielleicht ist es auch eine Frage der Perspektive, worauf man besonderen Wert legt.
Allgemein ist es so, dass die Leute immer denken, es muss immer einen Vergleich geben von Männern und Frauen und man muss das irgendwie argumentieren und immer so 1:1 gegeneinander vergleichen. Und da fällt einem aber auch recht schnell auf, dass es einfach nicht geht, die Leute 1:1 zu vergleichen, weil es sind halt eben andere Körper und andere Leistungsspektren, aber das beeinflusst ja auch gar nicht. Also das ist das, was die Leute vergleichen, aber was die Leute nicht vergleichen, das verdient beide Geschlechter die gleiche Wertschätzung.
Genau, und selber beim Sport finde ich, ist halt irgendwie die ganze Stimmung im Sport ist mit Mädels ganz anders als mit Jungs. Bei Jungs ist jetzt immer, kommen Vollgas und wir müssen das noch machen und wir müssen das noch machen. Und ich finde, bei Mädels ist es immer so eine gemütliche Runde. Man lacht super viel, man quatscht super viel. Und wenn es mal jetzt beim Mountainbiken irgendwie eine schwierige Stelle ist, dann stehen alle da und sagen, komm, du schaffst es, komm, wir machen das und komm, ich fass dir nochmal vor und so. Ich finde, da ist irgendwie so. Unter Frauen ist halt die Stimmung super freundschaftlich und alle haben irgendwie Lust, was miteinander zu machen und so, wie wir halt Mädels halt dann sind und dann wird gelacht und alles. Die spiegelt auch unser Magazin wieder. Ich meine, wir erzählen ja von Stories, wo gemeinsam Frauen unterwegs sind. Unser Magazin soll die Mädels ja auch bestärken, irgendwie gemeinsam rauszugehen und gemeinsam Spaß zu haben und eben auch Sachen zu machen, an die sie sich vielleicht nicht rangetraut haben. Also wir versuchen durch das Magazin eben Mädels zu bestärken, weil wir merken, dass es einfach teilweise schöner ist und ein anderes Gefühl, wenn man in der Mädelsgruppe unterwegs ist und den Sport betreibt.
So, das fand ich jetzt ein echt schönes Schlussplädoyer. Und Anna und ich wollten euch noch sagen, damit wir die ersten Schritte in die richtige Richtung gehen, dass ihr doch einfach mal Sportlerinnen und Frauenmannschaften auf den Social-Media-Seiten folgt und da dann einfach die Repräsentation ein bisschen vorantreiben könnt dadurch. Und noch ein Tipp von Selina und Nathalie, den ich auch aus eigener Erfahrung nur weitergeben kann. Macht's einfach mal, weil man kann es nicht super krass bereuen, wenn man das mal probiert hat und den Mut zusammengenommen hat, einen verrückten Sport, irgendeinen Sport auszuüben. Und genau, dann wünsche ich euch auch noch einen wunderschönen Tag. Genießt ihn und wir hören voneinander. Und das war's. Ciao, ciao.
Tschüss.